ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Phil, da musst du ein Album draus machen. Die Songs sind so stark.
Der Song ist ja von vorne bis hinten Over Atmosphere.
Das benutze ich gleich. Over Atmosphere.
Ja, ein glücklicher Zufall, der dann plötzlich den Trump-Sound der 80er Jahre kreiert.
Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, so zwei frisch getrennte Männer, wie sich so auf der Couch gegenseitig ausheulen.
Darf man das F-Wort sagen bei euch im SWR? That was fucking magic, man.
Ich bin Frank König, hallo. Heute geht es um Mann, der gerade wenige Tage vor der Veröffentlichung dieser Meilensteine-Folge 75 Jahre alt geworden ist. Ein Mann, der mit seinen gerade mal 30 Jahren 1981 mit schütterem Haar und von Liebeskummer geplagt sein Solo-Debüt gegeben hat. Die Rede ist von einem der größten Schlagzeuger aller Zeiten, der aber damals für viele unverständlich für sein erstes Soloalbum einen Drumcomputer angestellt hat. Ihr merkt schon, es geht um Phil Collins, Face Value. Sein Solo-Debüt wird mit erscheinen, dieser Meilensteine, Folge 45 Jahre alt. Wir hatten das Album schon mal dabei, Folge 43 war das, und das war im 2019, meine ich. Wir legen das Thema aber jetzt mal neu auf. Es gibt viele neue Infos, das kann ich schon mal versprechen. Und wenn Collins auf Face Value dann doch mal persönlich zu den Drumsticks gegriffen hat, wurde es gleich legendär. Bei musikalischen Übergängen, die vom Schlagzeug geprägt sind, spricht man von Drum Fills. Das hier ist ein Drum Fill. Wie kaum ein anderer hat dieses Miniaturschlagzeug-Solo den Schlagzeugsound der 80er geprägt. Ein ikonischer Moment der Musikgeschichte. Aber es ist nicht nur In the Air Tonight, was auf Face Value aufhorchen lässt. Phil Collins präsentiert sich völlig anders als bei seiner Band Genesis. Sehr privat in den Texten und musikalisch vielfältig, mystisch, elektronisch bei In the Air Tonight. Aber auch R&B, Funk, Soul, Country, sogar Jazzrock-Elemente finden sich auf Face Value. Ja, und natürlich die Schmuse-Pop-Ballade, für die Phil Collins seit den frühen 80ern gleichzeitig geliebt und auch gehasst wird. Ein Beispiel dafür ist, wie ich gerade erfahren habe, sein Lieblingssong aus den 90ern. Also ich meine, in den 90ern hat er gesagt, das ist mein Lieblingssong von Face Value. Und zwar ist das If Leaving Me Is Easy. Face Value wird von der Kritik meist gefeiert und es wird ein kommerzieller Erfolg. Der Grundstein für das Pop-Phänomen Phil Collins. Weit über 10 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Tja, und das strahlt dann eben auch auf Genesis aus, die mit den Solo-Erfolgen von Phil Collins noch mehr in Richtung Pop gehen. Das alles und noch viel mehr ist unser Thema. Aus der SWR1 Musikredaktion begrüße ich Stefan Fahrich. Hallo Stefan.
Hi.
War sehr authentisch und mit dabei, bekannt aus unserer The Lamb Lies Down on Broadway-Folge, der Historiker und Kulturwissenschaftler Mark Bell, der nicht nur ein Buch über The Lamb geschrieben hat, sondern eben auch über Face Value. Herzlich willkommen, Mark.
Wunderbar, ich freue mich dabei zu sein. Hallo.
Mark, an der Solokarriere von Phil Collins scheiden sich ja die Geister. Für die einen ist es sowas wie Verrat an Genesis und ihrem musikalischen Erbe der Gabriel-Ära. Für die anderen ist es ein nachvollziehbarer und wichtiger Schritt der musikalischen Selbstverwirklichung. Welcher Fraktion gehörst du an?
Ich stehe da irgendwie so ein bisschen dazwischen, glaube ich. Also man muss wissen, dass Phil Collins schon viel früher von einem Soloalbum geträumt hat, als er das später zugegeben hat. Mhm. Es gibt Interviews mit ihm von 1973, als die Band Selling England vorgelegt hat. Mhm. Da träumt er tatsächlich schon und sagt in einem Interview, ich könnte mir ja vorstellen, auch mal ein Soloalbum zu machen. Er hat damals nämlich zum ersten Mal ein Stück als Sänger aufgenommen.
Ah.
Und zwar mit dem alten Genesis-Gitarristen Anthony Phillips und Mike Rutherford, dem Genesis-Bassisten, zusammen. Das Stück hieß The Silver Song. Und das sollte veröffentlicht werden. Ja, der Chef der Plattenfirma sagt damals, das bringen wir raus als Single. Und dann ist es aus irgendwelchen Gründen, die bis heute nicht geklärt sind, ist es nicht erschienen. Möglicherweise hat Tony Stratton Smith, der Chef von Charisma, befürchtet, dass das so erfolgreich wird, dass es Genesis sprengen könnte. Ja, das Gleiche ist dann ja 7 Jahre später fast passiert.
Ja,
dass sozusagen durch diesen riesigen Erfolg von Collins die Band ein Stück weit gefährdet wird. Und er wird nach dem Erfolg von In the Air Tonight, wird er immer wieder gefragt, ja, wann steigst du denn jetzt aus bei Genesis? Ja, und er sagt, wieso soll ich da aussteigen? Ich bin doch ein integraler Bestandteil. Deshalb kurz gesagt, ja, das ist schon eine Sache, von der er länger geträumt hat. Und auch kurz gesagt, er ist ja der stärkste Musiker im Genesis-Kollektiv. Das erkennen alle anderen auch an. Er ist ja ein exzellenter Schlagzeuger. Kein anderer von Genesis ist an seinem Instrument so gut wie er. Und er ist ein Stück weit unterfordert bei Genesis. Und selbst macht er ja nebenbei Jazzrock. Ja, er hat ja eine Band ab 1975, Brand X. Und da verwirklicht er sich dann sozusagen selber und das findet dann eine Steigerung quasi mit dem Soloalbum.
Mhm. Wir schauen mal zurück auf das Jahr 1981. Vorher eine kurze Rückblende auf 1980. Es ist das Jahr, in dem Collins Ehefrau Andrea ihren Mann mitsamt den Kindern verlässt. Collins war gewarnt. Noch eine Genesis-Tour mit langer Abwesenheit wollte Andrea nicht ertragen müssen. Am 8. Dezember wird John Lennon in New York erschossen. Die Tat löst Schockwellen aus, die nicht nur die Musikwelt erschüttern. Und 1981 gibt es dann mehrere Attentate. Der neue US-Präsident Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II. Überleben knapp. Der ägyptische Präsident und Friedensnobelpreisträger Anwar al-Sadat stirbt nach einem Attentat während einer Militärparade. Er hat es gewagt, mit dem Erzfeind Israel Frieden zu schließen. Für seine Gegner ein Verrat und Grund für das Attentat. Das Fernsehereignis des Jahres ist die Hochzeit von Prince Charles und Lady Diana Spencer. Und in den USA geht der Musik-TV-Sender MTV an den Start, was besonders auch In the Air Tonight zugutekommt. In den deutschen Jahrescharts schafft es In the Air Tonight auf Platz 5. Platz 1 ist die Nummer hier, Dance Little Bird, oder um es mit der ERV zu sagen, beim Ententons bin ich die Nummer 1.
Ja, zu Recht.
Oh mein Gott. Der nächste 81er Meilenstein wird voraussichtlich Nightclubbing von Grace Jones sein. Sprechen wir im Mai drüber. Devolution Man ist unter anderem da drauf. Im Original von Sting geschrieben, glaube ich. Stefan, erzähl uns die Vorgeschichte von Face Value.
Sehr gerne. Und ich fange mal an bei Genesis und ich fange mal an bei dem Album And Then There Were Three. Also nach dem Abgang von Steve Hackett, Gitarrist von Genesis, waren es halt nur noch drei. Mike Rutherford, Banks und Phil Collins. Und die hatten ein Album produziert, das im Gegensatz zu dem vorherigen Album schon relativ kurze Songs hatte. Also da waren keine 23 Minuten mehr drauf, wie man sie kannte, wie der Genesis-Fan sie auch liebte. Und sie hatten dann mit Follow Me, Follow You auch ihren ersten, ich sage es mal, Pop-Hit. Ja. Also das war eine richtige Pop-Nummer. Also da haben die Genesis-Fans sicher die Ohren angelegt, also das hörten. Und damit schafften sie es immerhin in die Charts. Sie waren dann auf Tour, großer Tour in England, also in der Heimat waren sie nur einmal beim Glastonbury. Da waren sie Headliner 1978. Und man muss ja jetzt einfach auch sagen, dass Phil Collins zu der Zeit nicht nur der Genesis-Drummer war. Er hatte sich ja so ein, als Drummer und Musiker auch einen Namen in der Szene gemacht. Er spielte mit Brian Eno, spielt mit Peter Gabriel, nimmt auch Platten auf mit Peter Gabriel. Und seit 1974 ist er auch, ja, ich sag mal, fester Bestandteil der Jazz-Fusion-Band Brand X. 1978 kommt And Then There Were Three raus. Es gibt eine große Tour, März bis Dezember 78. Eine Tournee mit fast 100 Konzerten in Europa, den USA und Japan. Privat, und das ist die Kehrseite der Medaille, läuft es, und du hast es schon angedeutet, zu der Zeit überhaupt nicht. Da gibt's eine private Krise mit Ehefrau Andrea Bertorelli. Die hatte ihm schon angedroht und ihm gesagt, pass auf, Phil, wenn du noch eine Tour machst, noch eine große, dann kann es sein, dass wir nicht mehr zusammen sind. Als Phil Collins von der Tour zurückkommt, ist sein Haus leer. Frau und seine Kinder sind in Vancouver, Kanada. Und er redet auch mit Genesis, so überrascht, dass er mit den Jungs redet, sagt, pass mal auf, ich muss das irgendwie retten. Könntet ihr euch vorstellen, wenn ich in Vancouver lebe, dass wir weiter Musik machen, dass wir proben können, dass wir auf Tour gehen? Und die Jungs sagt, das ist erstmal kein Problem, mach erstmal einen Kopf frei. Wir wollen Soloalben machen, Banks und Rutherford wollten Soloalben machen und sagen, hier komm, entspann dich, versuch mal deine Ehe in Ruhe zu bringen. Und das tut Phil Collins, er fliegt dann nach Vancouver. Allerdings kann er diese Auszeit überhaupt nicht nutzen. Seine Ehe ist einfach im Eimer, 1980 wird sie dann geschieden, sie kommen nicht mehr zusammen. Und das reißt Phil emotional wirklich in den Abgrund. Er ist da sehr, 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 sehr stark angetan von dieser Trennung. Er findet ein wenig Ablenkung nach seiner Rückkehr, als er wieder mit seinen Buddies von Brand X, ein Fusion-Jazz-Combo, sich mal im Studio verschanzt und tonnenweise Material wohl einspielt. Das reicht dann am Ende für drei Alben, dieser Combo. Und es folgen dann weitere Gastspieler. Also man merkt so ein bisschen irgendwie, dass er seinen Frust bei Musik machen
raustrommelt.
Er trifft neue Freunde. Stephen Bishop trifft er bei Eric Clapton. Stephen Bishop ist nachher auch Background-Sänger auf dem Face Value Album. Und Phil Collins lernte Eric Clapton kennen und die beiden wurden auch, Mark, helfende Buddies, muss man sagen.
Das ging relativ schnell und tatsächlich, also er hat ihn über John Martin kennengelernt.
Und zwar, Singer-Songwriter?
Genau, ist auch schon lange bekannt und quasi ein Role Model, ein Vorbild für Phil Collins. Und Phil Collins hilft John Martin sozusagen bei seinem neuen Album. Und John Martin ist in einer ähnlichen Situation, weil er auch in einer Trennung ist.
Ja.
Er ist auch gerade dabei in einer sehr, sehr problematischen sozusagen und schwierigen Trennungsphase mit Beverly Martin. Und dann erkennen sie sozusagen, sie haben dieselben Probleme und trösten sich gegenseitig und so weiter. Und dann tatsächlich bei einem Tag der Aufnahmen sozusagen hat John Martin seinen Kokain so gut versteckt. Ja, man muss ja immer als Musiker muss man immer mit einem Raid der Polizei dann rechnen. Hat er so gut versteckt, dass es nicht mehr findet. Und dann kommt John Martin auf die Idee, der ist nämlich relativ gut befreundet mit Eric Clapton. Und sagt, hör mal zu, wir fragen mal Eric, der hat bestimmt ein bisschen Kokain für uns. Und wie du richtig sagst, ja, die treffen sich dann sozusagen in der Kneipe und dann geht Phil Collins mit und für ihn ist das ein sagenhafter Moment, weil er hat in den 60er Jahren Clapton auf der Bühne gesehen, ja, mit Cream und so weiter im Marquee in London. Also er trifft einen seiner Heroes und für sein Leidwesen kennt Clapton ihn überhaupt nicht. Ja, er hat noch nie was gehört von Phil Collins, obwohl er ja nur ein Drummer und Sänger von Genesis ist. Und die freuen sich dann so ganz langsam an quasi. Und das ist ein Riesenmoment tatsächlich für Collins, weil das sein Netzwerk extrem vergrößert. Und Clapton spielt dann ja auch tatsächlich auf Face Value.
Vielleicht.
Genau, das ist, wir kommen noch dazu. Das ist ein Wunderpunkt.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, so zwei frisch getrennte Männer, wie sie sich zu Hause auf der Couch gegenseitig ausheulen, mit einem Bierchen in der Hand. Da haben sie viel zu erzählen gehabt.
Ein kurzer Einwurf dazu aus der Redaktion. Wir wissen ja, dass uns auch Kids zuhören. Wir lachen über solche Anekdoten, aber es ist natürlich nichts Gutes daran, Drogen zu nehmen. Eric Clapton hat seine Sucht nur knapp überlebt und viele andere unserer Helden sind daran elend gestorben. Liebeskummer und andere Sorgen lassen sich auch ohne die Flucht in Drogen bewältigen. Holt euch Hilfe. Wir verlinken ein paar Anlaufstellen in unseren Shownotes. Und Musik machen geht hervorragend ohne Drogen. Den Schlüssel dazu tragen wir alle in uns. Musik macht high und ist nicht lebensgefährlich.
Wir sind immer noch im Jahr 79. Ende August spielte er live wieder mit Peter Gabriel zusammen. Ende des Jahres sagt Peter Gabriel, hey Phil, kannst du mir helfen? Ich möchte gerne ein Album aufnehmen. Kannst du nicht mal für mich trommeln? Und sagt Phil, na, mach ich. Und zusammen nehmen sie einige Stücke von Peter Gabriels Album Melt auf, auch ein Meilenstein-Album. Das Album ist insofern wichtig, und da werden wir nachher sehr intensiv noch drüber reden, weil bei dieser Session der legendäre Phil Collins Schlagzeugsound entsteht. Also der Sound, der die 80er wie kein anderes Instrumenten-Sound, sage ich mal, geprägt hat. Da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Also Phil fängt dann auch mal langsam an, nachdem er irgendwie mit allen ein bisschen zusammengespielt hat, sich hinzusetzen und sagt, okay, vielleicht kann ich ja meinen Trennungsschmerz auch weiter in meiner eigenen Musik ein bisschen ertränken. Er bastelt zu Hause an Songs. Ja, er hat ein kleines 8-Spur-Heimstudio und da versucht er auch textlich seine gescheiterte Ehe zu verarbeiten. Böse Zungen sagen, ja, es ist so ein weinerliches Trennungsalbum geworden, Face Value. Ich finde es also sehr schön, wie er da emotional mit dieser Trennung umgeht. Es ist allerdings offiziell nicht sein Plan, dass das als Album rauskommt. Er, seine Kollegen nehmen zwar gerade Soloalben auf, aber er sagt, okay, das wollte ich einfach nur mal aufnehmen, um zu sehen, wie weit ich komme und was ich kann. Und einige der Demos spielt er den beiden vor, sagt man. Da ist auch die Meinung unterschiedlich. Mike Rutherford sagt, ja, ich habe die Songs gehört. Ich habe auch In the Air Tonight auf diesem Demoband gehört. Herr Banks sagt, nein, ich habe die Demos gehört, aber ich habe nicht In the Air Tonight gehört. Diesen Song, dieses Schätzchen, hat er uns damals auch tatsächlich vorenthalten. Ja, was hätten wir das schön auf dem Genesis-Album draufbringen können, aber er hat es uns gar nicht vorgespielt. Sein Gitarrist Daryl Sturmer, dem hat das auch vorgespielt. Er fand es toll. Alle, die das Ding eigentlich vorgespielt, fanden das super, super, super. Es kommt aber noch was dazwischen, weil im November und Dezember geht Genesis nochmal ins Studio, nimmt das Album Duke auf in den Polarstudios von ABBA. Und sie gehen auch tatsächlich wieder auf Tour. Also ein wahnsinns kompaktes Jahr ist das. Von März bis Ende Juni geht's auf Tour. Und ja, als wäre das nicht genug, danach gibt's wieder kleine Auftragsarbeiten. Und kommt dann eine sehr wichtige Begegnung mit Ahmet Ertegün. Das ist der Boss von Atlantic Records. Das ist also derjenige, der die Phil Collins Platten in Nordamerika, die Plattenfirma Nordamerika vertreibt. In Europa ist es Virgin Records. Auch eine bewusste Entscheidung von Phil gewesen, mal zu einer anderen Plattenfirma zu gehen, um da, ich sag mal, die Köpfe zu lüften und nicht so in diesem Genesis-Kosmos zu bleiben. Und dieser Ahmet Ertegün, ihm spielte er, mit ihm hörte er gerade Bänder vom Duke-Album auch ab und sagte, du Ahmet, ich hab hier was, können wir nicht mal reinhören, ich hab was gemacht, und spielte ihm seine Demo vor. Und die fand der Atlantic-Chef so stark, dass er gesagt hat, Phil, da musst du ein Album draus machen. Das geht gar nicht anders. Die Songs sind so stark. Tu das bitte. Und ganz wichtig ist natürlich bei diesen Demos, ich deute es jetzt schon mal einfach an, dass er auch zwei neue Spielzeuge hatte. Ja, die wäre sehr, sehr wichtig für den Sound. Das ist einmal der Roland CR78, ein Drumcomputer, relativ neu auf dem Markt. Und dann ganz neu auf dem Markt war der Prophet 5 Synthesizer. Der kam, glaube ich, erst 1980 überhaupt raus.
78. Kam er raus. Aber er ist das hottest
aber
thing.
Aber der war sehr hot.
Hottest thing you can have as a Synthesizer sehr player.
Habe ich mich um 2 Jahre vertan, aber er ist hot.
Willi, also wir haben damals davon geträumt, jemals ein Prophet 5. Ist übrigens heute ein Klassiker. Also ja, die sind heute noch absolut, sozusagen werden die mit Gold aufgewogen. Und den Synthesizer hat er ja, und der ist auch von vorne bis hinten auf Face Values zu hören, der Prophet 5.
Und dann geht er ran, das Album aufzunehmen, und weil er gerne möchte und weil die Demos so gut ankommen und er sagt, okay, das ist authentisch, werden die Demos auch als Grundlage mitverwendet und dann mit Overdubs halt, also es wird darüber gespielt und neu gemischt. Halbes Jahr dauert's und Februar 1981 ist es soweit, dann steht Face Value in den Plattenläden und ist der Startschuss für eine einmalige Weltkarriere.
Marc, warum ist Face Value für dich ein Meilenstein?
Ich nenne mal nur 3 Punkte. Mit Face Value hat Phil Collins den Drum-Sound der 1980er Jahre und auch der folgenden Jahrzehnte revolutioniert mit dem Gated Reverb Drum-Sound. Mhm. Ja, jeder wollte den haben, jeder hat versucht, den nachzumachen. Zweitens, und das ist eigentlich weniger bekannt, ist aber wahrscheinlich noch bedeutender, Phil Collins hat mit dem Einsatz des Roland CR78 Drumcomputers hat er den Einsatz von Drumcomputern auf Popalben normalisiert. Mhm. Das wird bei heute quasi unisono so gesehen. Das war nicht der erste Einsatz. Ja, der ist vorher schon eingesetzt worden, der CR78, der 1978 tatsächlich auf den Markt gekommen ist. Aber mit diesem Hit, mit In the Air Tonight, ist es quasi in aller Musiker und aller Fans Ohren gekommen. Und seitdem sind analoge Drumcomputer hip. Wenn man sich jetzt noch überlegt, dass ja ganze Musikstile aus dem Urban-Bereich, ja wie Hip-Hop oder Techno und so weiter, dass die auf dem Einsatz solcher Drumcomputer basieren, dann kann man sich vorstellen, wie groß die Breitenwirkung ist sozusagen. Also es ist von fundamentaler Bedeutung gewesen. Und drittens, um nur noch den, es gibt noch viele weitere Punkte, aber um den Punkt noch anzureißen, natürlich ist es der Startpunkt einer Weltkarriere. Ja, für Phil Collins basiert alles auf dem riesigen Erfolg von In the Air Tonight und von Face Value.
Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek, und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Und apropos keine Folge verpassen, das ist nämlich ein gutes Stichwort. Ich hoffe, ihr verpasst nicht unsere Live-Show am 11. April. Da spielen wir beim SWR-Podcast-Festival in der Alten Feuerwache in Mannheim. Wir sprechen da zum 10. Todestag von Prince über Purple Rain. Stefan wird dabei sein, unser Prince-Nerd. Katharina natürlich, Pat und ich. Und mal sehen, was noch so passiert. Es wird wirklich außergewöhnlich. Den Link zu den Tickets, den findet ihr in den Shownotes, auch zu dieser Folge.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Jetzt aber rein ins Album. Hier kommt der Opener von Face Value. Und das ist natürlich das eben schon angesprochene In the Air Tonight. Machst du auf und dann kommt der Drum-Sound. Ne? Das ist
absolut.
Legst die Platte auf. Und
es ist ja nur der eine Takt sozusagen, ganz alleine, solo. Und dann kommt dieser Gitarren-Power-Chord von Daryl Stuermer.
Ja.
Und damit ist die ganze Atmosphäre errichtet hier. Der Song ist ja von vorne bis hinten over Atmosphere. Alles, alles geht, dreht sich um die Atmosphäre.
Ja, genau.
Hier.
Das benutze ich gleich. Over Atmosphere.
Ich fiel das deutsche Wort nicht ein.
Ach, genießen. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. And I've been waiting for this moment
Yeah, Tonight, Stefan. Was für ein seltsames Stück Musik. Die Legende besagt, du hast es eben umgekehrt geschildert, dass die Band gesagt hat, wir wollen das nicht, weil es zu simpel ist. Andere haben gesagt, der hat uns gar nicht vorgespielt. Aber ist ja auch egal. Die Nummer ist einfach unglaublich atmosphärisch, irgendwie wütend, mystisch, spannungsgeladen. Was passiert da?
Gut, also das Ding, wenn man es zum ersten Mal hört, hat es diese mythische Atmosphäre, aber es klingt auch sehr lange natürlich, schwimmt es anscheinend im gleichen Fahrwasser. Ja, dieser Drumcomputer läuft durch, etwa 3 Minuten 25, glaube ich, spielt es so vor sich hin mit diesem Ambient-Sound. Aber das Tolle an dem Stück ist, dass sehr, sehr, sehr viel da passiert in der Zwischenzeit. Also bis wir dann endlich uns durchgearbeitet haben zum vorhin schon erwähnten berühmtesten Drumfill der Popgeschichte. Und die Stelle, die müssen wir uns natürlich hörend erstmal erarbeiten. Ja. Ein langes Stück. Und deshalb beginnen wir vorne, eben schon erwähnt, der Drumcomputer. Jetzt sagen wir, hä? Phil Collins, Drumcomputer, der ist so ein Schlagzeuger. Es gab in der Tat damals auch schon die ersten Studiomusiker, die gesagt haben, oh nein, jetzt kommt der Drumcomputer, jetzt werden wir unsere Jobs los. Ist natürlich nicht passiert. Diese Studio-Jobs sind dann im Laufe der Jahre mehr durchs Digitale dann weniger geworden. Aber egal, er war Schlagzeuger, er mochte es, weil er daheim in seinem 8-Spur-Studio einfach mit dem Ding gut arbeiten konnte.
Ohne die Nachbarn zu stören.
Ohne den Nachbarn zu stören, sagst du jetzt, aber glaube ich auch. Nein, er hat das sehr gemocht. Er hatte da auch in diesen Drum-Sounds, das hier war übrigens Disco 2 ohne Snare, nannte sich der Sound. Er hat noch eine Bass-Tom, also dieses Dunkle, das hat er noch drauf programmiert selber, hat er dann mit der Hand immer schön drauf getippt. Er konnte da auch immer Bassfills schön reinspielen. Das war für ihn, das hatte auch Raum und das konnte er nutzen. Und das, insofern war dieser Drumcomputer für ihn optimal. Er läuft in der Tat über 3 Minuten gleichmäßig durch. Also fast wie so ein, was auch dieses Unheim, es ist ja fast wie so ein Pulsschlag, dass der immer durchläuft. Ja, ja. Wir hören das Ding einfach mal ohne alles nackt hier nochmal die Drum von In the Air Tonight. Wir hören diese Bass-Tom, die hat er, glaube ich, drauf programmiert.
Geht es euch nicht auch so, man hört den Rest mit, man braucht nicht alles, man weiß genau, was es für ein Song ist.
Wir sind drauf geprägt, also wir sind konditioniert.
Ja, aber wir können alle gerne mal da den Takt versuchen zu zählen. Ja. Ist ganz einfach.
Was übrigens ein Problem war bei der Single-Veröffentlichung, das hat Ahmet Ertegün ja gesagt, das ist zu wenig klar, wo hier die 1 ist im Takt.
Es ist ja im Prinzip eine Akzente 1 und 4. Die 4 ist ganz deutlich da, die 1 ist so ein bisschen synkopisch da. Aber der Groove, und das haben wir eben gehört, erzeugt ja schon alleine, ohne alles, so eine Art Trance. Ja, das macht ja diesen ganzen Song auch aus. Der Raum zwischen diesen Akzenten auf 1 und 4, da haben wir auch gehört, mit diesen elektronischen Tom-Sounds, duck, gefüllt, sehr unheimlich, erzeugen aber eine sehr hohe rhythmische Spannung, finde ich persönlich. Und es baut auf was hin. Also irgendwie denkt man, oh ja, ja, da gleich geht da. Aber es dauert halt ewig, bis es dorthin kommt. Und unterwegs fügt Phil Collins halt allerlei kleine Verzierungen dabei. Sehr spärlich, sehr subtil, aber enorm effektiv. Ich meine, wir haben jetzt nicht die Zeit, um da auf jeden einzelnen Pippelpappel einzugehen. aber wir hatten das Thema hier schon in meinen Spannung durch Variation. Ich erinnere auch an die Eagles, die ja auch 6-Minuten-Songs hatten und immer mal hier noch eine Gitarre dazu und das und das und das. Und das ist das Zauberwort, Spannung durch Variation. Und da schauen wir mal auf den ersten Knall. Marc hat es eben schon erwähnt. Ein verzerrter Akkord auf der Gitarre, den wir dann später auch wieder hören werden. Ja, es ist ein Power-Chord, also nur an der Grundton und die Quinte, darum erscheint er auch so leer, so unheimlich, das ist so der Charakter dieses Power-Chords.
Und er klingt so, aus, was man sonst selten hat.
Er klingt aus und jetzt sind wir, es ist ja so ein bisschen wie ein Typ, der auf dem Berg steht und dann so diesen Sound über das Tal fließen lässt. Ich würde sagen, normalerweise hätten wir jetzt mehr verzerrte Gitarre erwartet, aber sie kommt nicht. Er lässt nur diesen einen Akkord da stehen, was ich schon wahnsinnig, wahnsinnig spannend finde. Der Akkord verblasst dann wieder, wir sind wieder in den Drumbeats. Es wird also nur ganz kurz mal angedeutet, es könnte was kommen, aber noch ist Phils Wut nicht komplett aufgebaut. Und Phil hat ja auch noch das zweite Spielzeug, wir haben drüber geredet, nämlich seinen Prophet 5 Synthesizer mit ganz, ganz tollen Sounds.
Ist ein orgelartiger Sound, denn er spielt ja nur drei Akkorde.
Ja, es sind in der Tat D-Moll, C-Dur, B-Dur, C und damit legt er auch das ganze harmonische Fundament fest. Ja. Also es ist nicht viel, er variiert nachher noch mit Substitutionen, Akkordsubstitutionen, die aber auch nochmal ein bisschen... Ist was anderes für alle Nerds, aber wir haben ja viele Nerds, aber heute lass es sein. So. Und das Schöne ist, wenn wir es jetzt mal reinhören, dann achtet mal, ich habe es jetzt nicht als Einzelspur runtergezogen, weil es super schwer ist, auf so einen glockenartigen Sound, der über dieser Fläche liegt. Das ist ein Fender Rhodes Piano, das so bing, bang, bang, bing, bing, bang, 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 erzeugt eine Mega-Spannung, hat mich immer an John Carpenter Nebel des Grauens erinnert. Also hier sind die Keyboards und hört bitte mal auf dieses glockenartige Darübergespiele. Das ist nur ein Tremolo von der Gitarre.
Ja.
Um die Gitarre noch einzuführen, mal so ein letztes Aufbäumen.
Ding, 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 ding. Ja, und zwar mit einem leichten Echo. Da kommt extrem viel Atmosphäre durch das leichte Echo, was drauf ist.
Und das ist schon... Hat schon was sehr Gruseliges, finde ich. Aber es ist genial.
Es ist genial. Also, welche Atmosphäre da mit einfachsten Mitteln aufgebaut wird, das ist das Geheimnis von Inea Tonight. Tatsächlich, die
sehr
Atmosphäre.
Sehr subtil, sehr einfach. Und dann kommen wir natürlich zum ganz wichtigen Punkt, Phils Gesang. Und der, mag ich glaube, unterscheidet sich natürlich sehr von dem, was die Genesis-Fans vorher gehört haben. Ist erstens viel präsenter im Mix als bei Genesis.
Auch sehr dicht am Mikro in dem Song, ne?
Ja, er klingt... Passend zur Stimmung. Ich finde ein bisschen mechanisch, also zumindest am Anfang, nachher auch, weil noch Effekte dazu kommen, aber nachher wird er größer, lebt auf, aber am Anfang ist er doch relativ mechanisch, eintönig und singt die erste Strophe, die dann, wir hatten es schon erwähnt, ihren Abschluss wieder mit Daryl Sturmers Gitarre findet. Dann schüttet Daryl Sturmer wieder diese Verzerrung übers Land aus und wir sind, eigentlich hätte man hier, glaube ich, noch eine Zeile erwartet, also weil vom Versmaß geht es nicht ganz auf, aber er beendet das halt mit einem einfachen und schönen Oh Lord. Die E-Gitarre schmiegt sich dann wieder Richtung zweite Strophe, Entwicklung eben, wir sprachen drüber und dann wird es, finde ich, richtig geil, also wenn man mal genau zuhört, weil dann kommen die Backing Vocals bei der nächsten Strophe dazu und die, finde ich, sind extrem gut gemacht. Ja, die zusätzlichen Stimmen, die werden im Klangbild so ein bisschen an die Seiten geschoben, dass Phil Collins Stimme so im Stereo-Bild doch noch in der Mitte bleibt. Sie bekommen übrigens auch kein Echo, weil jetzt ab der zweiten Strophe wird viel Echo auf die Enden von Phil Collins gesetzt. Die Backing Vocals bekommen das nicht, sondern nur Phil Collins, auch so ein produktionstechnisches Ding, das den Sänger einfach besser positioniert im Stereo-Bild. Es wird ein großes Raumgefühl plötzlich vermittelt und wie gesagt, am Ende hören wir dann vor jeder Zeile auch dieses lange, geheimnisvolle Echo, das ausklingt und das auch natürlich die wahrgenommene Klanglandschaft, ich rede jetzt mal von Landschaft, nochmal erweitert. Wir hören mal rein. Daryl Sturmer hat mir eben, das ist nochmal Phil Collins, Solo mit dem Echo. Das ist Phil Collins Solo. Und jetzt kommen die Backing Vocals. Achtung. Ich glaube, wir haben vierstimmig. Es sind ein bisschen Oktave drüber unten. Also ein super Effekt, den, wenn du die Nummer so hörst, eigentlich gar nicht einzeln wahrnimmst, aber es macht plötzlich diesen Song, der so klein und subtil und müßig anfängt, macht ihn größer und größer und größer und wir bewegen uns also merklich auf einen Höhepunkt zu und dann kommt ein Höhepunkt, auf den ich ehrlicherweise mehr warte als auf den Drumfill und das ist diese Stelle. Das war immer meine Lieblingsstelle. Phil Collins, fetter Vocoder-Effekt draufgesetzt. Auch jetzt im Nachgang noch ein bisschen Vocoder. Aber es war mal wieder nichts. Ja, also du dachtest, ja, da ist es jetzt. Aber es wird nur angetäuscht wieder, die Explosion im Song.
Wir müssen an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz Vocoder erklären.
Vocoder ist ein synthetischer Effekt, das heißt, die Stimme wird mit Hilfe eines Synthesizers verfremdet. Mhm. Und dadurch haben wir die Stimme eigentlich den Klang eines Synthesizers.
Ja.
Um es ganz einfach zu erklären. Das ist dieses Remember-Effekt, den wir da haben. Und den er dann ab der Stelle auch in den Vocals weiter verwendet. Also auch da kommt wieder so ein kleines Stück dazu. Immer kleines Stück für kleines Stück. Wir sind aber allerdings erstmal ganz kurz noch mal im alten Muster. Ja, aber ich glaube, ab der Stelle haben wir alle eine Ahnung gehabt, es muss jetzt noch gleich was passieren. Ja. Also ich meine, das war auch so eine Stelle, kenne ich selber, das Ding lief ja in der Disco. Ja, also unvorstellbar, aber es lief in der Disco und alle warteten dann quasi Luftschlagzeug spielen zu dürfen bei diesem Trump-Fill. Und dieses Ding war so das Signal, Leute, Achtung, hab Acht, gleich kommt eure Stelle, ihr könnt Luftschlagzeug spielen. Und wir biegen damit auf die Zielgerade. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir haben an, abschwellende Synthesizer, es wickelt sich mehr, es wird größer, größer, größer und dann... So, nur mal die Trumps. Weil jetzt ist der Trump-Computer weg. Phil darf wieder Schlagzeug spielen. Ja. Yeah. Und das ist, als würde Phil mal hier seine ganze Last über Bord werfen, seinen wutvollen Lauf lassen, seinen Frust rausspielen in die Welt. Er darf wieder Schlagzeuger sein. Ich habe den Rest des Songs nicht mit reingenommen, weil ich persönlich finde es nach dem Trump-Phil eigentlich relativ langweilig.
Es läuft so aus, es ist ein bisschen
Rock. Und
die Zigarette danach hatten wir ja schon mal hier als Thema.
Ja, du wartest auf diesen Trump-Field und dann ist auch gut. Dann gehst du auch, um wieder im Bild zu bleiben, von der Tanzfläche und bestellst dir in der Disco eine Cola. So.
Gerade der Kontrast zwischen den computergenerierten Sounds, Drum-Sounds und Collins' unverwechselbarem Schlagzeugspiel macht viel von der Spannung aus. Stefan hat es gerade erwähnt. Der Drum-Fill von Fans, auch Magic Break genannt, ist das Herzstück des Songs. Wir haben ihn jetzt nochmal gerade für euch im Kontext des Songs. So klingt das also im ganzen Song und das ist wirklich einer dieser, wo warst du, als du es zum ersten Mal gehört hast, Momente. Also Marc, wo warst du?
Du, das war im Radio, glaube ich. Das war wirklich tatsächlich im Januar 1981 und wenn man sich für Genesis interessiert hat, hat man ja gewartet auf dieses Album. Und dann spielte endlich irgendein Radiosender, es wird wahrscheinlich der SWF gewesen sein, euer Vorläufer, spielte dann irgendwann mal tatsächlich dieses Stück. Und die Sache ist ja die, wir wissen heute, dass dieser Trump-Break kommt. Damals wusste man es eben nicht. Ja, und dann ist dieser Song, der hat schon 3 Minuten 40 gedauert. Da hört eine Single eigentlich normalerweise auf. Und dann knallen die mit dem Höhepunkt nochmal rein. Und das ist einfach sensationell. Es gibt ja ein schönes Zitat, also wen das alles begeistert hat. Es gibt ein schönes Zitat, Ozzy Osbourne. Mhm. Ja, den hattet ihr doch neulich auch in den Meilenstein. Ozzy Osbourne hat gesagt, Anfang der 80er Jahre, wenn wir in den Pub gegangen sind, da konntest du dem Song ja gar nicht entkommen. Und um ehrlich zu sein, es war ein fantastischer Song. Ja, und dann sieht man Ozzy Osbourne Luftschlagzeug spielen an der Stelle und dann sagt er, that was, darf man das F-Wort sagen bei euch im SWR? That was fucking magic, man.
genau, und dieser Schlagzeug-Sound, wir hatten es eben schon öfter erwähnt, Gated Reverb oder Gated Drums genannt, ist durch In the Air Tonight und Collins zum Signature-Sound der 80er geworden. Mächtige Drum-Sounds, die hat es schon vorher gegeben. Als Vorläufer gilt das sehr ausgefuchst aufgenommene Schlagzeug von John Bonham in When the Levee Breaks von Led Zeppelin. Hier ist es neben dem Schlagzeugspiel von Bonham natürlich in erster Linie die Raumakustik gepaart mit geschickt angeordneten Mikrofonen und einem Echogerät. Bei Phil Collins wird jetzt noch ein Pfund draufgelegt und das geht auf eine Zufallsentdeckung zurück, habe ich mal gehört, Marc.
Also tatsächlich gibt es auch, wenn ich das noch ergänzen darf, zu dem The Levee Breaks, wir wissen ganz genau, wo das aufgenommen worden ist, wo der Hall herstammt. Das ist nämlich das Treppenhaus von Hadley Grange.
Das haben wir hier schon mal erzählt.
Genau, da haben wir in The Lamb schon mal drüber gesprochen, weil ja Genesis sozusagen ein Jahr später haben die in diesem Gebäude, haben die The Lamb geschrieben. Und die wollten es eigentlich auch da aufnehmen und nicht zuletzt, weil sie diesen sagenhaften Hall haben wollten. Ja, die wussten das und da hätten die gerne aufgenommen, aber haben dann so lange an den Stücken gearbeitet, dass sie es nicht machen konnten hinterher und haben dann hinterher woanders aufgenommen. Aber vielleicht zu deiner Frage. Also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Man muss sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Wir nehmen diesen Sound heute für selbstverständlich. Damals war er neu. Mhm. Ja, also es gibt Rezensionen von dem Album. Da schreibt jemand, das ist wie wenn jemand einem durch den Körper ins Herz greift, wenn man diesen Sound hört und das Herz rausreißt. Das ist so sensationell, das können wir gar nicht mehr nachvollziehen, weil wir heute ständig diese Sounds hören. Ja, und das war revolutionär und der musste erstmal entstehen und der ist ein Stück weit zufällig entstanden. Und zwar, du hast es ja vorhin schon angedeutet, bei der Entstehung des Peter Gabriel 3 Albums, des Melt Albums, ist ja Phil Collins eingesprungen und zwar aus dem Grund, dass Peter Gabriel damals kein Geld hatte, sich ordentliche Musiker zu finanzieren, nachdem sein zweites Album ja ziemlich gefloppt war. Mhm. Und das hört Collins und dann bietet er seinem alten Freund Peter Gabriel von Genesis Zeiten, bietet an, du, ich steig da, ich helfe dir als Schlagzeuger. Und dann nimmt er mit ihm zusammen in den Townhouse Studios in London auf. Ja, ab August 1979. Und in den Townhouse Studios gibt es einen speziellen Drum-Aufnahmeraum. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr, sehr hoch ist. Und er hat Steine an der Wand, die stammen von dem anderen Studio, was Virgin hat, auf dem Land in der Gegend von Oxfordshire.
Diese Steine. Natursteine sind das,
ne? Das sind die Natursteine, die da abgebaut worden sind. Und Richard Branson, ja, dem Virgin gehört ja die Townhouse Studios, der lässt die da einbauen. Und das führt zu starken Reflexionen sozusagen. Also es ist ein Zusammenwirken jetzt von einem sehr großen Raum zusammen mit diesen speziellen Reflexionen durch diese Steinoberflächen. Und das führt zu diesem extrem stark verhallten Sound. Und jetzt muss man sich vorstellen, wird aufgenommen durch ein Mikrofon, was nah an der Decke aufgehängt ist. Ein spezielles Raummikrofon. Und jetzt passiert ein Zufall. Peter Gabriel sitzt im Kontrollraum zusammen mit dem Produzenten Hugh Padgham und sie wollen kommunizieren mit Collins, der im Drumraum sitzt, und zwar durch einen speziellen Kanal des SSL-Mischpultes. Das ist der Kanal, der nur dafür dient, sozusagen mit dem Musiker zu kommunizieren im Aufnahmeraum. Und der hat eine extrem starke Kompression, dieser Kanal, damit man, wenn der Musiker spielt, ihn überhaupt noch verstehen kann, trotz der Musik. Und jetzt hören Sie diesen Drum-Sound durch diesen extrem starken Kompressor. Und damit klingt er plötzlich interessant und Peter Gabriel ist es, der sagt, wow, das möchte ich auf Platte haben. Und damit entsteht dann ein Prozess, wo sie versuchen, diesen Drum-Sound handhabbar zu machen, weil das Problem, das hat man eben so ein bisschen bei der Led Zeppelin-Aufnahme gehört, das Problem ist, das hallt zu lange nach. Ja. Und deshalb muss man den in den Griff kriegen. Und das andere Geheimnis, das sind die Gates. Deshalb heißt der Drumsound Gated Reverb Drumsound. Man muss am Ende die Hallfahne abschneiden. Und das macht man mit sogenannten Gates, die sich sozusagen in dem Mischpultkanal des verwendeten SSL-Pultes auch drin befinden. Und es ist Hugh Padgham, der so lange rumexperimentiert, bis er diesen Sound handhabbar macht. Und das Original hören wir in Intruder von der dritten Gabriel-Platte.
Da haben wir es. Hört Schock auf, ne?
Was und ist da, das hier?
Da kratzt irgendjemand da irgendwas rum.
Kratzt immer rum.
Ist aber keine Legende geworden, nein, dieser Kratzsound. Aber da hört man noch, der Sound ist, sagt auch Collins übrigens, der Sound ist viel extremer als der, den er später verwendet hat.
Ja.
Also in dem nämlich das Gate nicht so schnell eingreift.
Ja, wir müssen kurz nochmal erklären, das Gate ist heute fast allgegenwärtig. Das schaltet sozusagen ab einem bestimmten Lautstärkepegel einfach ab.
Und zwar wollte man ursprünglich damit Rauschen rauskriegen. Wenn wir jetzt sprechen, dann ist das Gate offen. Ja. Sobald ich leise spreche oder nicht mehr spreche, geht das Gate zu, um das Rauschen zu verhindern. Und deshalb, solange der Drum-Sound angeschlagen wird, ist das Gate offen. Sobald dann abklingt, man hört die Hallfahne, dann geht das Gate zu und es wird abgeschnitten, sozusagen. Und dann macht man diese Möglichkeit, macht man zur Tugend. Und die macht es erst möglich, diese Sounds quasi handhabbar einzusetzen, ohne dass diese Hallfahnen alles zusuppen. Ja. Es sind totale Zufälle, die zusammenspielen, weil es kommt noch ein weiterer Zufall hinzu und das ist, man kann diesen Sound nur verwenden, wenn man keine Cymbals einsetzt, keine Becken. Weil wenn man Cymbals einsetzt, dann setzt sofort der Kompressor ein und macht alles zu.
Ja, klar.
Und Peter Gabriel hat entschieden, auf seinem dritten Album aus künstlerischen Gründen kein Metall einzusetzen. Ja, das ist ein Album ohne irgendwelche Becken. Und hätte er das nicht gemacht, dann wäre dieser Sound so nie zu hören gewesen. Ja, es ist ein Zusammenspiel aus den Möglichkeiten der SSL-Konsole. Übrigens hat Peter Gabriel später SSL mal übernommen. Das ist eine kleine Nebenbemerkung, sozusagen ein Treppenwitz des Ganzen. Diese völlig neue Konsole mit diesem Talkback-Kanal mit der starken Kompression. Es sind die Möglichkeiten des Raumes, ja, dieser besonders starke Hall. Es ist der Zufall, dass Peter Gabriel das eben hört, wie Collins trommelt und dann über diesen Talkback-Kanal quasi. Und dann am Ende kommt noch Hugh Padgham dazu, der Ingenieur, der quasi die technischen Fähigkeiten hat, die Gates richtig einzusetzen, um das Ganze handhabbar zu machen.
Also
es ist ein wunderbares Beispiel sozusagen für ein, was wir Lucky Accidents nennen, ja, ein glücklicher Zufall, der dann plötzlich den Drum-Sound der 80er Jahre kreiert.
Und dann
wir
kommt Phil Collins hinterher, wie bei vielen Dingen auf dieser Platte und sagt, pff, Hätte ich es nicht entdeckt, dann hätte ich erst ein anderer gewesen. Aber es ist halt dieses Erkennen der Zufälle, die das ausmacht. Also ja. Klar hätte das vielleicht ein anderer auch vom Sound gehabt, aber es so zu erkennen, so nutzen zu können, das ist halt ureigen, auch Petchem und, also Produzent Petchem und Phil Collins und Peter Gabriel auch zusammen.
Und Peter Gabriel. Ohne Peter Gabriel wäre er nicht entstanden. Und er hat sich übrigens auch später ein bisschen geärgert, dass es quasi zum Collins-Signature-Sound wird, weil er hat ihn doch entdeckt. Ja. Also muss man ganz klar sagen.
Haben wir heute richtig gestellt. Haben wir jetzt in diesem Meilenstein-Podcast.
Jetzt endlich, wir haben sozusagen Peter Gabriel, der ansonsten wahrscheinlich traurig wäre.
Er ist der Erfinder des Collins-Trump-Sounds.
Wir können jetzt nochmal hören, wie dieser Collins-Gabriel-Trump-Sound der 80er die 80er geprägt hat. Hier einige Beispiele von Gated Trumps. Wir hören natürlich, wer kennt's nicht, Money for Nothing von den Dire Straits. Born in the USA. Bruce Springsteen and the E Street Band und Beds Are Burning von Midnight Oil mit dem gerade kürzlich verstorbenen Rob Hurst am Schlagzeug, der den Sound auch benutzt hat, eigentlich durchweg. Und natürlich ja, Eric Clapton mit Pretending, wobei das hier tatsächlich ein Drumcomputer ist, der diesen Sound macht. Tja, ein Sound schreibt Geschichte und das Verrückte ist, dass Phil Collins, dessen sich überhaupt nicht bewusst war, hat er mal in einem Interview erzählt.
This is a stroke of luck. It wasn't genius, you know. That particular take, I played that particular fill. And if we'd have done another take, I would have played something different. I mean, it worked. So, you know, we decided to keep it and not do another version. But I mean, there was no real thought behind it.
Phil Collins sagt, es war weniger ein Geniestreich als eher Zufall. Ich habe halt bei diesem Take diesen Trump-Fill gespielt. Beim nächsten Versuch hätte ich vielleicht was anderes gespielt. Aber hier hat es funktioniert. Also haben wir entschieden, es zu behalten. Es war eigentlich kein spezieller Gedanke dahinter. Tja, interessant ist ja auch, dass selbst der Text einfach nur so aus ihm rausgesprudelt ist, was natürlich eine allseits bekannte urbane Legende zu dem Song widerlegt mag.
Ja, das ist tatsächlich so eine Urban Legend, die entstanden ist. Und zwar, es gibt ja die Stelle in dem Text, wo er sagt, also wenn du ertränkest, würde ich dir keine Hand zur Rettung reichen. Ja. Das ist im Grunde sozusagen der Höhepunkt dieses zornigen Elements in dem Text. Ja, man kann auch überlegen, an wen er da adressiert. Er könnte seine Frau adressieren oder möglicherweise auch deren Liebhaber adressieren oder sowas. Mhm. Und aus dieser Textstelle ist später in den USA die Urban Legend entstanden, dass Phil Collins irgendwann mal aus der Ferne gesehen hätte, wie jemand ertrunken sei und in der Nähe habe jemand gestanden, der dem Ertrinkenden nicht geholfen habe. Und daraus sei sozusagen diese Textzeile dann entstanden. Und die wird tatsächlich sozusagen zu einem Riesending in den USA. Collins sagt, dass er jedes Mal, wenn er in den USA ist, wird er immer wieder darauf angesprochen. Er sagt dann jedes Mal, er ist nichts dran oder ähnliches. Und es gibt einen Song von Eminem, dann nimmt er darauf Bezug. Das ist der Song Stan.
Haben wir hier besprochen auch, genau.
Habt ihr? Ja. Okay, ja. Und da nimmt er sozusagen diese Fan, der da eine Amokfahrt macht quasi und mit dem angebeteten Star telefoniert, sagt dem, kennst du diesen Song von Phil Collins? Da ist dieser Typ, der ist am Trinken und dem wird nicht geholfen. Und ich bin in derselben Situation. Ja, du könntest mir helfen. Gib mir ein Wort sozusagen der Zuneigung und du würdest mich retten und tust nicht. Ja, da taucht plötzlich sozusagen diese Urban Legend auf. Und es gibt eine amerikanische Trickserie, die heißt The Family Man. Und da ist noch 2017, ist in einer Folge, nimmt plötzlich einer dieser Charaktere auf diese Phil Collins Drowning Man Legend Bezug. Und die Selbstverständlichkeit, mit der das passiert, zeigt, wie das sozusagen normalisiert worden ist und wie sich das rumgesprochen hat. Es gerät völlig außer Kontrolle. Dann, man kann es nicht mehr einfangen. Dann.
Verrückt. Aber die Sachen werden nicht wahr, nur dadurch, dass man öfter erzählt.
Er hat es ja dann eingefangen, indem er immer wieder gesagt hat, Leute, das ist nicht wahr. Und schlussendlich hat er uns ja auch versucht zu erklären, wie dieser Text zustande kam. Und das finde ich eigentlich noch sensationeller. Also man hat ja, wenn man so einen Song schreibt, hat man so bestimmte Leading Arrangements. Also in der Regel ist das Keyboard irgendwas, der den kompletten Song spielt. Und dann kann ich mich daran orientieren. Und er nutzte das quasi als Leading Vocals. Er sagt selber, er hat diese Zeilen frei erfunden. Also am Mikrofon
improvisiert
sind sie ihm eingefallen und das ist dann nachher so schön für ihn gewesen und hat es, natürlich kommt es aus seiner Emotion heraus. Auch diese Ertrunken-Szene ist an irgendjemand gewidmet. Das hat schon wie sagt man so schon, hat er schon Brass gehabt auf irgendjemanden und hat die Zeile, die war halt in seinem Kopf. Ich glaube, so ein Mann wie Phil Collins hat auch viele Zeilen im Kopf, wenn man so Songs schreibt. Ja. Und die hat er dann verwendet und die sind dort rausgekommen. Aber ich finde das noch stärker eigentlich, dass an der Legende nichts dran ist. Aber die andere Sache ist, er hat das frei improvisiert, diesen Text.
Also er sagt, es ist ihm zugeflogen sozusagen.
Ja,
er hat das wie geträumt dann quasi. Und ich finde, das ist sozusagen, das erklärt auch ein bisschen sozusagen diese Besonderheit von In the Air Tonight und auch des ganzen Albums ist hier, sehen wir in das Innere von Phil Collins. Es ist ein Unbewusstes, was zu uns spricht. Ja. Und er hat sich völlig gehen lassen hier sozusagen. Das hat er nie wieder so hinbekommen quasi später. Er war so aufgewühlt, das ist alles zusammengekommen in ihm. Und er hat das quasi in Musik umgemünzt und
großartig.
In Text umgemünzt, in Kreativität. Und das ist ein ganz besonderer Moment sozusagen.
Unbedingt.
Tatsächlich.
Zwei filmische Umsetzungen haben sehr zum Kultstatus von In the Air Tonight beigetragen. Das ist natürlich im Gründungsjahr von MTV das Musikvideo, praktisch eine animierte Version des Cover-Artworks. Und dann 1984 die erste Folge von Miami Vice. Das hat in den USA nochmal einen richtigen Schub gegeben. Aber lass uns mal bei dem Video bleiben. Das ist, wie ich schon gesagt habe, eine filmische Version des Covers, Stefan.
Und er war ja in Miami Vice auch als Schauspieler involviert. Großartig, Miami Vice mit Phil Collins. Nein, ich fange mal an einfach, weil wir bei kreativer Artwork sind mit dem Cover. Das ist ja auch dieses Cover, weil du hast gesagt, natürlich ist es der Sound, natürlich ist es der Trump-Computer, aber es ist natürlich auch das Cover-Artwork, das ihn in die Zukunft so berühmt macht. Denn es ist nur sein Gesicht vorne zu sehen. Mhm. Auf der Rückseite sieht man natürlich seinen Kopf von hinten. Ich sage, hatte noch relativ volles Haar. Vorne ist es schon etwas weniger geworden. Und in der Mitte aufgeklappt, was man auch, ich glaube, bei Genesis-Alben gar nicht hatte, sieht man Fotos von den Aufnahmesessions. Er hat so auf Post-it-Zettel, die da reingeklebt sind, schreibt er die Songs, ob er mitgespielt hat und Anmerkungen. Alles Artwork, auch die Schrift hat er geschrieben mit einem schwarzen Filzstift. Und es ist, wie gesagt, sein Gesicht auf diesem Cover zu sehen. Und dazu passt natürlich der Titel Face Value. Face Value ist, glaube ich, der Wert einer Briefmarke erstmal.
Ja, es ist also Face Value, hast du ganz richtig gesagt. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Finanzbereich kommt. Das ist zwar der Nennwert einer Aktie zum Beispiel. Oder das, was auf einer Münze draufsteht, das ist der Face Value, da kommt der Ausdruck her. Und dann kann sich am Markt eben, kann die Aktie sehr viel mehr wert sein oder sowas. Und bezogen auf einen Mensch bedeutet das, dass man sozusagen, der Mensch sich zeigt, wie er ist. Ja, nicht sozusagen, wie er scheinen möchte, sondern wie er tatsächlich ist. Also die Botschaft ist, dass sich Phil Collins hier genauso zeigt, wie er in seinem Innersten ist. Mhm. Und das ist übrigens tatsächlich auch, das ist spannend, das ist die Botschaft des Covers. Vorne ist ja sein Gesicht von vorne zu sehen. Hinten ist sein Kopf von hinten zu sehen. Das bedeutet, in der Zwischen, da liegt nämlich die Platte. Da ist das zu hören, was in seinem Kopf drin ist.
Ja.
Und das ist sozusagen die tiefere Botschaft. Er hatte ursprünglich vor, er wollte ein Cover machen, wo man quasi in sein Inneres des Auges durch die Pupille sehen kann, um zu verdeutlichen, jetzt könnt ihr in meinen Kopf reinschauen.
Und
dann hat er das sozusagen grafisch nicht ordentlich hingekriegt. Das wirkt dann grotesk. Und dann kam er auf die Idee, sozusagen sein Antlitz quasi dann da abzubilden auf diesem Cover. Das ist übrigens tatsächlich auch, wie du richtig gesagt hast, das ist auch eine Gegenposition zu Genesis. Denn auf Genesis-Alben sind nie die Musiker zu sehen gewesen. Und er zeigt sich jetzt sozusagen auch noch voll formatfüllend hier. Das ist was ganz Neues. Und er ist ja jetzt nicht der bestaussehende Mann sozusagen auf der Welt damals, ja, nicht Mr. Universum. Das bedeutet, er geht auch ein Stück weit ein Risiko ein hier. Er sagt selber, wenn du Platten verkaufen willst, würdest du niemals dieses Gesicht hier vorne drauf tun. Ja, er will damit zum Ausdruck bringen, ich zeige euch mein Innerstes und es kommt auf die Äußerlichkeiten gar nicht an der Stelle, sondern auf das, was in mir drin ist. Und das bringe ich euch hier 100% auf dieser Platte.
Und es war Platte für Platte, war sein Gesicht danach drauf. Ja. Es wurde zu seinem Markenzeichen, muss man ja so sagen.
Noch ein kleiner Fun-Fact.
Fun-Fact ist gut.
Was niemand weiß, ist, dieses Album ist von demselben Mann gemacht worden, der das Tubular Bells Albumcover gemacht hat, das legendäre. Das war Trevor Key.
Mhm. Ja, und dann ist es ja so, dass quasi In the Air Tonight als Opener-Track auch gleichzeitig dieses Cover-Art-Design, wie ich es gerade gesagt habe, schon aufnimmt und quasi eine animierte Version davon ist.
Absolut. Stefan. Also man sieht in dem Video das Gesicht, was wir auf dem Plattencover haben, erst ganz verschwommen. Es wird schärfer, schärfer, schärfer. Starke Kontrasten, es ist schwarz-weiß, sehr starke Schatteneffekte im Gesicht. Unterstreicht diese düstere Stimmung des Songs. Er sitzt dann auch mal auf einem Stuhl ganz allein in einem leeren Raum, findet einen Ausgang, aber findet doch keinen Ausgang. Er findet nur einen Gang mit ganz vielen Türen und irgendwie die richtige Tür findet er nicht, landet wieder in seinem alten Raum zwischenzeitlich.
Irgendwie so ein bisschen Lärm auch, ne?
Na, zwischenzeitlich
das, das,
ist auch tiefenpsychologisch.
Ja. Zwischenzeitlich gibt es auch sowas wie Erlösung, denn wenn das Trumpfield kommt, wird sein Gesicht farbig, sind so farbigen Kontrasten. Auch draußen, wenn er die aus der Tür schreitet, also aus diesem schwarzen, düsteren Inneren nach außen geht, wird es auch farbig. Also da ist natürlich so viel Hobbyfreud dabei.
Es taucht ja auch eine Frauengestalt auf, sozusagen, mit der er was aushandeln muss und so. Also es ist wirklich tiefenpsychologisch und es gibt ja zwei Dimensionen in dem Video. Ja. Es gibt die schwarz-weiße Seite und es gibt die farbige. Das eine ist sozusagen der Bewusste und das andere ist der Träumende, Phil Collins. Dann. Also es ist schon, es lohnt sich, sich das mal anzuschauen.
Verlinken wir natürlich in den Shownotes und man könnte noch so viele Geschichten zu In the Air Tonight erzählen, zum Beispiel rund um Live in 1985, aber wir wollen ja noch andere Songs vom Album zu besprechen, zum Beispiel über Behind the Lines im Original, eine Genesis-Nummer vom Duke-Album von 1979, klingt so und wir haben es mal zusammengestellt, Behind the Lines von Genesis und Behind the Lines von Phil Collins auf dem Face Value Album, das hört sich dann so an, das Genesis. Gleiche Song. Jetzt sind wir in der Face-Value-Welt. Ein Genesis-Song wird funky, Mark.
Da gibt es eine ganz nette Anekdote dazu. Und zwar, als Genesis 1979 Duke gemacht haben, da sind sie sozusagen mit der Bandmaschine so mit etwas schnellerem Geschwindigkeit nach vorne gegangen über das Stück hinweg, also mit doppelter Geschwindigkeit.
Einfach um schnell
um zur richtigen Stelle zu kommen sozusagen. Und mit doppelter Geschwindigkeit heißt, dass alles sozusagen eine Oktave nach oben gepitcht wird und alles viel schneller ist. Und dann war es so eben so zu hören wie hier, also Collins sagt, dann klang es plötzlich wie die Jackson 5. Und alle fanden das cool und er sagt, lass es uns so machen. Und natürlich geht das im Genesis-Kontext nicht. Und dann hat er das im Hinterkopf und er setzt es dann um auf Face Value. Das ist sozusagen die Jackson's Five-Variante dieses bombastischen Genesis-Stücks.
Ja. Ich hätte es gern noch eingespielt. Ich habe es selbst nochmal gepitcht, doppelte Geschwindigkeit. Und in der Tat, es klingt wie eine sehr schöne Jackson-Five-Nummer. Und ich kann ihn verstehen. Dass er, das war ja das, was er vorhatte. Muss man einfach, das war ja auch das, was er im Kopf hatte für das Album. Und dann kommt da noch der Zufall dazu und er denkt, ja, den Song nehme ich auch noch. Auch
und
Freunde.
Und wir haben eine Bläser-Section dabei, die legendär ist. Die Phoenix Horns, Mark.
Ja, das sind die EWF Horns, also die Earth, Wind & Fire Horns. Später nennen die sich dann um in Phoenix Horns. Und das war der Traum von Phil Collins, die auf seiner Platte zu haben. Davon hat er länger geträumt, weil er sagt auch, zu der Zeit hat er im Wesentlichen R&B gehört. Ja, da hat er die Jacksons gehört und da hat er Funk gehört und ähnliches. Und er hat auch gesagt, er ist selber aufgewachsen mit Motown und mit Stax in den 60er Jahren. Natürlich, er hat auch die Stones gehört und er hat auch die Beatles gehört und so weiter. Er hat The Who gehört, aber im Wesentlichen habe er sich begeistert für Motown und Stax. Und er hat das im Hinterkopf sozusagen seit den 60er Jahren. Und jetzt hat er die Gelegenheit sozusagen und macht seine eigenen Stücke und das ist sein Traum, die zu bekommen. Und er ist ja in Amerika bei Atlantic Records gelandet und der Chef von Atlantic Records ist Ahmet Ertegün, den wir früher schon mal erwähnt haben. Und Ahmet Ertegün hat ihm versprochen, als er ihm gesagt hat, hör mal zu, du musst die Platte machen, hat er gesagt, ich werde alles in meiner Macht tun, damit das eine Platte wird. Und darauf kommt Collins zurück und sagt bei Ahmet Ertegün, hör mal zu, stell mir mal den Kontakt her. Weil es ist gar nicht so einfach, die zu bekommen, weil die haben ja eine Trademark-Sound-Quality für Earth, Wind & Fire. Das will man nicht irgendeinem anderen Künstler geben.
Genau.
Und es ist dann der sanfte Druck von Ahmet Ertegün, der nämlich auch im R&B-Bereich sehr bedeutend ist, auf diesen EWF, also Earth, Wind & Fire Chef, dass der überhaupt seine Einwilligung gibt. Und dann reist Collins tatsächlich nach Los Angeles. Also es wird nicht nur in den Townhouse-Studios aufgenommen, dieses Album, sondern auch in Los Angeles. Und da werden die dann eingespielt und da hat er einen Arranger namens TomTom84, also TomTom84. Und der macht ihm die Arrangements sozusagen dafür. Das ist auch eine spannende Geschichte, aber ich glaube, das würde uns jetzt zu weit führen, oder?
Aber wir können mal hören.
Ich finde, das ist das Spannendste überhaupt. Das ist ein Typ, der ist Hausarrangeur und kommt zu Phil und sagt, pass auf Phil, ich lasse hier die Kassettenrekorder laufen. Du singst einfach mal drauf, was du haben willst und morgen bringe ich es dir vorbei. Und dann hatte Phil auch noch mit Punkt und Strichen so Morse-Alphabet-mäßig den Rhythmus gemalt und da kommt der Typ, kennt Genesis überhaupt nicht, aber sagt sich, guter Job, ich werde gut bezahlt, sing das mal auf dem Kassettenrekorder, mach ein paar, lacht sich tot über Pünktchen und Striche und sagt, morgen komme ich vorbei und bring dir alles.
Das ist unglaublich. Genau so ist es. Also Collins,
unglaubliche Leute sind es.
Collins kann keine Noten schreiben, er kann keine lesen und kann keine schreiben, aber TomTom84 kann das und erwartet Noten. Und dann kommt Collins an sozusagen mit seiner eigenen Schrift und dann macht er so einen langen Strich, wenn er sozusagen so einen langen Bläserton haben will und einen kurzen, macht er so einen Punkt und TomTom84 schaut sich das an sozusagen
sozusagen runzelt mit der Stirn und er sagt dann hinterher, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte, aber finanziell war das so attraktiv, dass ich mal so getan habe, als würde ich es verstehen und hinterher hat er ihn dazu gebracht, das sozusagen auf eine Kassette zu singen und das hat Collins so gut gemacht, dass dann tatsächlich TomTom84 am nächsten Tag angekommen ist mit diesem perfekten Bläser-Arrangement.
Was, Jungs?
Und so klingt das. Schöne akzentuierte Bläser.
Wird auch ein Trademark-Sound für Phil Collins in den nächsten Jahren, diese Bläser.
Ja, genau. Er bringt es ja sogar bei Genesis rein. Dann schon auf dem Abacab-Album und auch live. Ja,
muss man wirklich sagen. Live mit voller Kapelle, seine Tourneen, unglaublich.
Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Ja. Ja. Das ist der Funk pur.
Kommen wir zum undichten Dach. The Roof is Leaking. The Roof is Leaking, Collins Goes Country, könnte man sagen. Wir hören unter anderem Banjo und Slide-Gitarre. Stefan, wieder ein völlig anderer Sound und trotzdem jederzeit ein Collins-Stück.
Ja, absolut. Ich finde so einer der weinerlichsten Collins auf dem ganzen Album. Aber eine verrückte Nummer mit nur Klavier. Wir haben eine Slide-Gitarre dabei und wir haben im Refrain dann auch ein Banjo dabei. Und natürlich gibt das von der Instrumentierung sofort das Schlagwort Country oder auch Bluegrass. Mhm. Ja, aber es ist vom Sound her, vom Song her ist es eigentlich ein Phil Collins-Song, der sich da diesen Sound, ich sag mal, ein bisschen überstülpt. Das ist Songwriting Phil Collins pur. Und wir hören einfach mal jetzt, wie das Ganze so instrumental klingt. Also Klavier, Slide-Gitarre ohne Phil Collins im Gesang. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht, die Slide.
Ja.
Das ist schon sehr traurig. Hier mal nur Solo, die Slide. Ist wieder dabei.
Weil mein Slide-Gitarre gently weeps.
Hier jetzt wieder Solo. Ich habe noch ein bisschen was übersprungen. Lass uns ganz kurz textlich natürlich auch, weil es sehr traurig und es geht natürlich um eine Familie, das Dach ist undicht, eine arme Familie, wo die Kinder frieren und es ist Winter und sie haben zu wenig zu essen. Am Ende gibt es ein bisschen Hoffnung, weil es der Frühling steht ins Haus und alles wird besser werden. Frau ist auch noch schwanger, alles kommt dazu. Wir kennen das, Another Day in Paradise, hat er später nochmal dieses Motiv aufgenommen, Obdachlose, dieses Motiv von der Armut. Und er hat das selbst so beschrieben, es sollte immer ein Lied über den Süden und die Grenzjäger werden. Über Typen, die mitten im Nirgendwo in einer Hütte leben und wenn der Winter kommt, bleiben sie dort monatelang. Die Frau wird schwanger und bekommt ihr eigenes Kind, dann kommt jemand von nebenan 50 Kilometer die Straße runter und hilft ihnen. Also das ist ein bisschen klischeehaft, ist es schon, muss man sagen. Also und Slide-Gitarre und Banjo und die werden im Refrain gespielt und der Refrain klingt dann so. So, Slide und Banjo Solo. Ja, es gibt so ein bisschen eine Wendung. Und dann ist das fertig. Und jetzt kommt es natürlich um die Slide-Gitarre so wichtig. Wir haben vorhin davon gehört, dass Phil Collins sich so sehr zart mit Eric Clapton angefreundet hat. Er war auch bei ihm mal zu Hause, wo er dann, glaube ich, Stephen Bishop auch kennengelernt hat, der auf dem Album mitsingt. Und jetzt hatte Eric Clapton auf dem Demo dafür diese Slide-Gitarre gespielt. Marc, du kannst ihn verbessern, aber im Studio haben sie das nicht mehr hinbekommen. Marc, wenn man Eric Clapton hat an der Slide-Gitarre, dann sollte man meinen, der gehört auch aufs richtige Album. Was ist denn da wirklich passiert?
Das ist tatsächlich, es hat sich erst über die Jahre sozusagen entwickelt und inzwischen weiß man ein bisschen mehr Bescheid, weil es eine neue Stimme gibt von Hugh Padgham, der dabei war, als es aufgenommen worden ist. Also ursprünglich im Sommer 1979 haben sich ja Phil Collins und Eric Clapton angefreundet, die wohnen ungefähr eine Viertelstunde auseinander und die ziehen dann durch die Pubs sozusagen. Ja, das ist das Trennungsjahr von Phil Collins und er mag das einfach mit Clapton da, um die Häuser zu ziehen. Und eines Abends sind beide ordentlich betrunken, kommen sozusagen in sein Demo-Studio, also bei Phil Collins zu Hause, und dann lässt sie Eric Clapton breitschlagen, ein paar Töne zu spielen. Das ist ja eine Offenbarung für Phil Collins, der ja ein riesen Clapton-Fan ist. Ja, das ist ein Held für ihn. Und jetzt hat er plötzlich sozusagen Clapton auf seinem Demo. Aber das ist dann aufgenommen von Phil Collins und er kennt sich halt mit den Geräten noch nicht so gut aus und macht das relativ schlecht, sodass man nicht das Original sozusagen seiner Meinung nach verwenden kann, weil Collins ist ja Perfektionist. Also wird Clapton nochmal eingeladen ins Studio. Und im Studio sagt dann Phil Collins, ja, ich habe ihm dann gesagt, er soll genauso spielen wie im Original und das kann er einfach nicht, also er kann nur improvisieren und hätte das schlecht gemacht und deshalb hätte man es nicht verwenden können. Das war die bekannte Theorie und dann hat Hugh Patcham sozusagen vor ein paar Jahren erst in dem Interview gesagt, wie es wirklich war. Er hat gesagt, dass Clapton sei so sturzbetrunken gewesen, dass er schon vorher gewusst hätte, das kann nichts geben.
Ich habe es geahnt.
Und dann hätte er so einen Mist gespielt, dass man es einfach nicht hätte verwenden können. Und dann hat tatsächlich Collins Joe Partridge, den er vorher bei einem Konzert mit Peter Gabriel, also für Peter Gabriel gespielt hat, kennengelernt hat, hat er engagiert, das zu spielen. Er hat das aber bitter bereut. Er hat hinterher gesagt, sozusagen, du sagst ja richtig, das auf dem Demo klingt eigentlich gar nicht so schlecht, das hätte man verwenden können. Und er hat es bitter bereut und sagt, so hätte ich es machen sollen. Das ist ja natürlich ein wahnsinniges Asset für einen Musiker. Stell dir vor, du hast auf deiner Platte plötzlich Eric Clapton. Ist ja auch ein Werbeeffekt. Und er hat ihn dann ja noch auf einem anderen Stück gehabt, wo er tatsächlich zu hören ist. Wobei, um ehrlich zu sein, hört man ihn da eigentlich auch fast gar nicht. Ja, aber damit hat Eric Clapton auf diesem Album gespielt.
Und später dann bei Wish It Would Rain hat er dann die Gitarre.
Und da hört man ihn wirklich auf. Das ist ja wirklich die klassische Clapton, sozusagen der klassische Clapton-Sound. Und Collins hat dann ja mehrere Clapton-Alben auch produziert. Hinterher. Ja. Also diese Freundschaft ist dann sozusagen weiterentwickelt worden.
Muss man sagen.
Genau, er hat ihn begleitet sozusagen dann und beide sind dann tatsächlich auch dauerhaft Freunde geblieben.
Die Trennung von Phil Collins steht ja im Mittelpunkt thematisch von Face Value, das ist eindeutig, aber es gibt auch eine Nummer auf der Platte, die überhaupt keinen Text hat, dafür aber wieder eine neue musikalische Facette, Hand in Hand, und das wird jetzt jazzy. Das ist schon fast Gabriel-mäßig der Anfang, ne?
Da steckt Gabriel drin, ja.
Ja.
Auch die Marimba, ne?
Ja, genau. Ja.
Ich höre da ehrlich gesagt auch jetzt am Anfang viel Earth, Wind & Fire aus ihrer Phase, wo sie noch sehr afrikanisch orientiert waren, heraus.
Ja, absolut richtig.
Und ich höre vom Sound, ich sag's gleich vorweg, Weather Report pur.
Ja, also, und da war er ein Fan.
Und da war er ein Riesenfan.
Und es spielt ja Alfonso Johnson da drauf. Ja.
Wer sich so die Scheiben so Birdland anhört und sowas, das ist original.
Ja, ich brauche euch gar keine Fragen mehr zu stellen. Mir macht das alleine, habe ich das Gefühl. Marc, die Nummer wolltest du ja sehr gerne drauf haben in unserer Besprechung.
Weil sie eine andere Seite zeigt von Phil Collins. Tatsächlich sozusagen, er ist ja im Innersten ist ein Jazzrocker. Ja. Tatsächlich, er hat auch mal gesagt, wenn ich nicht durch diese wahnsinnig schwierige Scheidung gegangen wäre, hätte ich zu dem Zeitpunkt ein Jazz-Rock-Album gemacht. Mhm. Und es war sozusagen dieses traurige, dieses getragene Element kommt eben durch seine totale Depression sozusagen hinein. Und dann gibt es den Moment, wo er sozusagen sich auslebt und wo er so ein bisschen klingt wie mit Brand X. Tatsächlich, wenn man sich And So To F von dem Brand X-Album Product von 1979 anhört, das klingt nicht viel anders.
Ja.
Das bedeutet, hier hören wir den jazzigen Collins, der ganz viele Elemente aufgesaugt hat. Ja, Stefan hat es ja gerade richtig gesagt, da ist eben auch R&B mit drin. Da sind ja auch die Bläser stark zu hören.
Ja.
Hier. Und das Ganze ist vor allem so genial, weil es bildet den Abschluss der A-Seite. Die ist ja deprimierend, die A-Seite. Also vorher haben wir The Roof is Leaking gehört.
Ja.
Dann kommt das Übergangsstück Droned. Ja, die hängen ja direkt aneinander und dann geht das alles über in Hand. Und das ist sozusagen wie ein Sonnenaufgang. Er hat mal gesagt, Collins, das ist wie ein afrikanisches Dorf. Dann fängt einer an zu singen. Ja, die Sonne geht auf. Dann fängt einer an zu singen. Alle stimmen ein. Und am Ende sind sozusagen alle wach, ja, und gehen ihrem Tagwerk nach. Und am Ende des Stücks wird das sozusagen wieder zurückgefahren. Ja, bis sozusagen das letzte Vöglein dann auch noch ins Bett geht. Aber man hat eine gute Laune nach diesem Stück. Und es ist auch hochinteressant, neben In the Air Tonight ist Hand in Hand das Stück, was live der Dauerläufer wird.
Ja.
Das spielt er ewig sozusagen und zwar oft am Anfang des Konzerts und mit diesem, wer da keine gute Laune hat, nach diesem Stück sozusagen, den gibt's nicht.
Ja,
das ist das perfekte gute Laune Stück Und auch im letzten Teil zeigt er auch, was er als Drummer drauf hat, nochmal so richtig. Ja, da kommen all diese Elemente, R&B und das Jazzige, ja, kommt alle zusammen sozusagen und werden in diesem Stück kondensiert.
Phil Collins ist ein Beatles-Fan der ersten Stunde. Im Film A Hard Day's Night werden sogar Aufnahmen mit ihm als Komparse gemacht. Der 13-jährige Phil steht da in der kreischenden Menge und feiert seine Idole. Es gibt verschiedene Versionen der Geschichte, ob das hinterher wirklich drin war oder nicht. Ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat, jetzt kleiner Junge. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr wisst, ob er drin war oder nicht. An meilenstein@swr.de. Wir sind sehr gespannt. Ich habe da auf YouTube tatsächlich Markierungen gefunden, wo er sein soll. Er selbst sagt Marc gerade, er wäre gar nicht dabei gewesen.
Ich meine, sein großes Leidwesen ist, also seine Mutter hat ihn vermittelt. Seine Mutter ist ja sozusagen so künstlerisch als Agentin tätig. Und die hat ihn dahin vermittelt mit vielen anderen aus der Tanzschule oder aus der Schule, die er besucht. Er ist ja auf so einer künstlerischen Schule. Und dann freuen die sich alle, dass sie ihre Heroes da sehen sozusagen. Und dann hinterher, angeblich soll er frustriert gewesen sein, weil er rausgeschnitten worden ist.
Also ist er rausgeschnitten worden?
Übrigens später auch bei Chitty Chitty Bang Bang. Er hat, er hat auch eine Rolle in Chitty Chitty Bang Bang. Und da ist er auch rausgeschnitten worden.
Das müsste ja Chitty Chitty Chapapam Papam 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 heißen und nicht Bang Bang. Aber egal. Auf Face Value feiert er natürlich dann die Beatles auch mit dem für die Entwicklung des Psychedelic Pop wegweisenden Song Tomorrow Never Knows vom Revolver Album. Da macht er eine Coverversion von und wir erinnern uns natürlich an das völlig abgefahrene Original. Das jetzt zu besprechen würde etwa so lange dauern wie In the Air Tonight, wenn nicht länger, was da passiert, unglaublich.
Also ich wäre in 3 Minuten durch.
Aber wir wollen ja über die Phil Collins Version sprechen und warum die da drauf gelandet ist und so klingt's bei Phil.
Auch wieder die CR78, ja. Man kann Der Einstieg ist eigentlich relativ ähnlich wie bei In the Air Tonight. Yeah.
Das Phil Collins von der Nummer mit ihren außergewöhnlichen Schlagzeugspielen, den damals unerhörten Bandschleifen und Rückwärtstracks der Beatles begeistert war, ist irgendwie klar. Aber warum musste die Nummer auf das Album? Manche Kritiker fanden es gar schrecklich, Stefan.
Ich habe jetzt viel drüber gelesen und es heißt ja immer wieder, er hat es als Hommage an John Lennon, der ja erschossen wurde, mit draufgenommen. Es gibt aber auch deutliche Nachweise, dass der Song viel früher schon existiert hat als Cover. Das heißt, er hat es nicht explizit als Hommage aufgenommen, sondern er hat es vielleicht als Hommage dann draufgenommen. Ich weiß nicht, ob er es so geplant hat. Denn ich finde vom ganzen Ablauf her, weil wenn du vorher die If Leaving Me Is Easy hast, ein wunderschöner Abschluss des Albums, so schön. Und dann kommt diese Nummer noch drauf, es kommt ja noch ein bisschen was mehr, da reden wir gleich noch ganz kurz drüber. Wie gesagt, ich lasse es also mal stehen und er selber hat gesagt, dass er natürlich diesen Song und also das Revolver-Album so großartig fand, dass er den Fans einen Schubser geben wollte. Mhm. Hört doch da nochmal rein.
Das so ist, wie wir das immer machen bei den Meilensteinen.
Ja, das ist ganz, ganz, ganz großartige Musik. Also wie gesagt, ich finde ihn an der Stelle nicht gut, weil für mich ist die Ballade, da ist das Album für mich Schluss. Aber also ich möchte ausdrücklich betonen, ich finde ihn nicht gut, weil ich kein Beatles-Fan bin, sondern ich finde nicht gut, weil ich finde, er passt da nicht mehr aufs Album drauf.
Es gibt ja unterschiedliche Arten von Cover-Songs. Ja, entweder man macht was völlig anderes draus. Ja, Johnny Cash mit Depeche Mode Cover, Personal Jesus, kommt ein völlig anderer Song raus. Oder man verbeugt sich vor dem Song. Und das ist ein Verbeuge-Cover. Mhm. Er macht es sehr ähnlich. Er sagt, er hätte sich Ringo angehört. Er wollte es genauso spielen wie Ringo.
Er ist ein großer Verehrer von Ringo, ne?
Genau, einer seiner Einflüsse. Diese Sache mit den Rückwärts-Sounds. Also dieser Song ist ja legendär unter anderem. Deshalb ist es das erste Mal auf einer Plattenaufnahme gewesen, dass Rückwärts-Sounds zu hören waren. Ja, damals 1966 auf dem Album ist es ja massiv kritisiert worden. Die Leute haben sich kaputt gelacht über diesen Song, weil er so innovativ war. Und deshalb war er auch nie ein Song, sozusagen, der im Vordergrund gestanden hat. Ja, Revolver war ja das eigentliche revolutionäre Album der Beatles und nicht so sehr Sgt. Pepper, was immer so in den Vordergrund gerückt wird. Und er hat gesagt, er wollte Licht lenken auf dieses Stück und er wollte den Menschen empfehlen quasi, dass sie sich das mal wieder, dass das Original mal wieder anhören. Also er verbeugt sich an dieser Stelle vor den Beatles. Und was spannend ist, man kann genau von der Chronologie her nachweisen, dass dieses Stück kann nicht nach dem Mord an Lennon entstanden sein. Der war am 8.12., da war das ganze Album schon längst im Kasten, da war schon alles zu Ende. Also es ist ja 2 Monate später erschienen. Ja, also der allerletzte Schluss sozusagen in der Entstehung war schon im November, im Dezember des vorgegangenen Jahres, also 1980. Ist ganz interessant, es gibt ein Interview mit ihm Anfang Februar 1981, da sagt er dreimal, dass dieses Stück schon vor 3 Monaten aufgenommen worden ist. Warum sagt er das? Weil er Angst hat, dass man ihm vorwirft, dass er quasi jetzt Cash macht aus der Ermordung von John Lennon. Das weiß man ja. Also wenn jetzt sozusagen jemand stirbt, dann kaufen die Leute plötzlich wieder die Platten und das ist ein riesen Werbeeffekt. Und er hat befürchtet, dass man ihm genau das vorwirft. Mhm. Und deshalb betont er, es kann nicht sein. Ich finde, es ist so ein bisschen eine Selbstrelativierung. Ja, er stellt doch sich völlig in den Mittelpunkt dieses Albums. Und dann öffnet er den Blick sozusagen zu einer Ikone der Rockgeschichte hierhin. Und das finde ich sehr sympathisch, dass er das macht. Und dann kommt eben noch diese Sache, dass er dieses kleine Stück am Ende dran
nimmt. Ja, genau. Wir haben noch einen Hidden Track auf dem Album, den wir euch jetzt nicht vorenthalten würden. Ich hab's mal, es ist ganz leise. Da singt der Over the Rainbow. Und zwar, ja, im Vergleich zu dem Pegel vom Rest des Albums wirklich sehr leise. Ich hab's jetzt mal auf normalen Pegel hochgezogen. So klingt es dann. Was ist das?
Als das erschienen ist, ja, und diejenigen, die die Anlage richtig aufdrehen am Ende und hören, was das ist, ja, das ist das Stück sozusagen von Judy Garland, das ist ein Stück Filmmusik von 1939, Wizard of Oz, ja, Somewhere Over the Rainbow, was ja auch extrem oft gecovert worden ist später. Und dann haben die gesagt, welche Botschaft ist dahinter? Und die gängige Theorie ist, dass das sozusagen eine Bezugnahme auf den tatsächlich ermordeten John Lennon ist, der sich eben somewhere over the rainbow irgendwo ganz weit weg befindet. Und eine Botschaft quasi an Lennon. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, weil dann hätte er es sozusagen am 8. Dezember aufnehmen müssen und nach dem 8. Dezember hat er nichts mehr aufgenommen. Also ist es wahrscheinlicher, dass er etwas anderes signalisieren will damit. Er hat mal gesagt, dass vor den Genesis-Konzerten hätten er und Daryl Stuermer immer Filmmusik gespielt. Unter anderem eben auch Somewhere Over the Rainbow, weil beide diese Hollywood-Klassiker verehrt hätten. Das ist ein erster Ansatzpunkt sozusagen. Dann ist es ja so, darüber haben wir ja vorhin schon so ein bisschen gesprochen. Es ist ja sozusagen eine riesen Turnaround-Story. Also aus den tiefsten Tiefen seiner Depression, der Trennung, arbeitet er sich hoch sozusagen und hat plötzlich dieses Nummer-1-Album und dieses Nummer-1-Single und so weiter. Also im Grunde ist das ein Symbol für seine Turnaround-Story. Das ist eine andere Theorie. Ich habe noch eine etwas andere Theorie und zwar, er hat ja inzwischen eine neue Freundin. Die hat er auf der Genesis-Tour kennengelernt in Los Angeles. Wo hat er sie kennengelernt? Im Rainbow Bar and Grill in Los Angeles. Das ist die Musikerbar überhaupt in Los Angeles. Ja, Lemmy ist später dahin gezogen und heute steht tatsächlich vor dem Rainbow steht ein Denkmal für Lemmy, weil er da jeden Tag aufgekreuzt ist. Das ist die Rockmusikerbar sozusagen. Und da hat er seine neue Frau kennengelernt.
Ach, also guck mal, tatsächlich. Das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich,
Das halte ich also für naheliegend, dass es eine Geste gegenüber seiner Frau ist. Wir haben uns im Rainbow kennengelernt.
Ach, wie süß.
Es gibt aber noch eine weitere Dimension, die habe ich tatsächlich erst im Recherchen für mein Buch herausgefunden. Es gibt einen Artikel, der zeitnah erschienen ist, Anfang Februar 1981. Da ist eine Aufnahme aus dem Haus von Phil Collins zu sehen, und zwar aus dem Kinderzimmer von Phil Collins Haus. Und in diesem Kinderzimmer ist die Wand mit einem blauen Himmel gemalt und einem großen Regenbogen. Ich halte es für wahrscheinlich, dass das Ganze eine Botschaft an seine Kinder ist. Ja, von seiner Frau hat er sich inzwischen getrennt emotional. Er hat ja auch eine neue Frau kennengelernt. Aber den Kindern trauert er hinterher. Und das ist für mich eine versteckte Botschaft sozusagen, weil in ihrem Kinderzimmer gab es diesen großen Regenbogen. Und im Text ist ja auch von Träumen sozusagen zu hören, großartig, die sich in einer anderen Welt dann verwirklichen. Und das ist meine Theorie
für den Hintergrund. Theorie. Großartiges Schlusswort. Ich wage kaum zu fragen nach dem Vermächtnis. Eigentlich
Wurde ja schon genannt in der Begründung, warum es ein Meilenstein-Album ist.
Eigentlich sind wir die ganze Zeit an einem Album gewesen, das ein großes Vermächtnis für die Popmusik der 80er Jahre war. Wir lassen es dabei bewenden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und Marc und Stefan fürs Mitmachen. Wow, war das ein interessanter Ritt mal wieder. Dankeschön.
Hat Spaß gemacht, danke.
Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch.
Wer jetzt noch nicht genug von Phil Collins hat, dem seien die Kollegen Oke Bandixen und Peter Urban von Urban Pop empfohlen. Die sprechen in ihrer aktuellen Ausgabe passend zum 75. von Phil Collins über sein Werk und Wirken und auch über seine Arbeit als Produzent von so namhaften Künstlern wie, wir haben es gehört, Eric Clapton, Annefried Linstadt von ABBA oder auch Led Zeppelin-Urgestein Robert Plant. Spannende Geschichten, die weit über Genesis und Phil Collins hinausgehen. Peter Urban hat Phil Collins auch schon persönlich getroffen. Spannend zu hören. Meine Empfehlung, Urban Pop gibt's natürlich auch in der ARD-Audiothek.